Arbeit 4.0, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, disruptive Technologien, das ganze Inventar des Modernen, des Neuen, eine Welle des Neuen rollt auf unsere Lebens- und Arbeitswelten zu und Deutschland reitet diese Welle. Das könnte man meinen, wenn man den Innovationsindikator 2017 anschaut. Da belegt Deutschland nämlich den 4. Platz, immerhin. Also alles gut? Nein, sagt Wolf Lotter. Er ist Gründer des innovativsten Wirtschaftsmagazins in Deutschland, Brand 1, Buchautor und Publizist, und sagt, Deutschland lebt von der Vergangenheit. Wie kommen Sie denn da drauf?
Ich bin nur Mitbegründer von Brand 1, aber Deutschland lebt von der Vergangenheit, weil es vor allen Dingen immer wieder zurückfällt in die Rolle der Innovationsreederei. Das heißt, des Redens über Innovation, aber nicht des Machens. Also wir können uns offensichtlich nicht davon trennen, dass das, was wir haben, die industrielle Verfassung, etwas ist, was uns Sicherheit gibt und was diese Kultur bestimmt. Und wir wagen uns nicht in die Digitalisierung und wir wagen uns nicht in die Wissensgesellschaft, weil es so schön gemütlich ist in einer Welt voller Regeln und alter Ideen eigentlich. Also der Innovationsindikator ist eine schöne Idee, aber wir neigen dazu, Probleme zu verwalten und nicht zu lösen.
Aber was ist so falsch, sich in der Industriegesellschaft zu bewegen, in der Maschinenbau, Chemie, alles wichtige Technologien sind, wo Deutschland auch zum Teil Marktführer ist?
Das Interessante ist, dass die Industrie selber, der Kern dieses Maschinenbaus, längst verstanden hat, dass Individualisierung und Personalisierung, das sind die zwei Triebkräfte eigentlich hinter der neuen Innovation im 21. Jahrhundert, die entscheidende Rolle spielen. Wenn man eine Fabrik ansieht, wird kaum noch etwas produziert, was dem Stück, das rauskommt, ähnelt. Also es gibt eine individualisierte Produktion. Das ist ja der ganze Witz hinter Industrie 4.0. Ja, sonst müsste man das gar nicht machen. Aber das wird gar nicht kommuniziert. Also man tut so, als ob die Herrlichkeit der Automobilindustrie, der klassischen Massenproduktion auf ewig währt und alles so bleibt, wie es ist. Und man muss eigentlich nur ein paar Computer machen und ein bisschen Software kaufen und damit ist das Problem erledigt.
Oder umstellen von Verbrennung auf Elektro.
Genau, richtig. Aber das ändert natürlich das Spiel in keinster Weise, sondern stützt eigentlich das, was man tut. Es ist ein Weg zurück in die Vergangenheit.
Diese Vergangenheit bestimmt die Zukunft, sagen Sie, und zwar nicht nur jetzt im Bereich der Wirtschaft, also dem Feld, in dem Sie sich besonders weit sich umgetan haben, sondern auch im Bereich der Kultur, der Gesellschaft im Ganzen. Was heißt denn das, dass Industrialisierung noch unsere Gesellschaft prägt?
Das heißt, dass wir dazu neigen, die eigenen Talente, das Selbst sehr zu unterschätzen. Wenn über das Selbst oder die Person geredet wird in diesem Land, dann ist man sehr schnell beim Wort Selbstdarsteller. Ich habe das gerade in der aktuellen Literatur wieder gesehen. Also alles, was mit besonderen Talenten, mit Originalen zu tun hat, die ganz entscheidend sind in der Wissensgesellschaft, da ist der Vorwurf, man ist ein Selbstdarsteller ganz nah. Das sind die Egoisten, die Egomanen. Und nicht etwa die, die sich selbst verwirklichen. Das war mal ganz bedeutender Begriff der 68er-Bewegung. Zu Recht, man wollte ja nicht, dass man sozusagen den Menschen als Massenmenschen weiter hat, weil er das ganze ideologische Unglück getragen hat des 19. und dann 20. Jahrhunderts in den radikalen rechten und linken Ideologien. Sondern man wollte im Grunde genommen ein selbstverantwortliches Individuum. Und was haben wir jetzt? Wir haben die Renaissance des Massenmenschen, der Massenkultur. Und wir tun so, als ob diese Gemütlichkeit, die darin entsteht, diese auch Verantwortungslosigkeit, etwas ist, mit der man ganz normal weitermachen kann. Das kann man natürlich nicht. Und das ist die große Veränderung. Das ist eigentlich die große kulturelle und soziale Innovation, die wir leisten müssen.
Da würde Ihnen der Soziologe Andreas Reckwitz widersprechen. Der hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Gesellschaft der Singularitäten, wo der Grundtenor, das ist, dass man wirklich nach dem immer Besonderen sucht, nach dem Einzelnen. Also selbst wenn man eine Reise bucht, sucht man ein besonderes Ziel, eines, das gerade nicht dem Massentourismus anheimgefallen ist. Gibt es da so einen Widerspruch in der Gesellschaft?
Also ich kenne Reckwitz' Arbeiten auch und ich glaube, dass das Missverständnis bei ihm, um das ganz klar zu sagen, das ist, dass diese Individualität eine Scheinindividualität ist. Also sie reisen sozusagen zu diesem ganz individuellen Ziel, zu dem Rucksacktrack durch den Himalaya, reisen sie ja im Massenverkehrsmittel. Sie haben Massensysteme, sie haben skalierte Systeme, die dahinter stecken. Also es ist ja eigentlich Individualisierungsbetrug, der da herrscht. Ja? Und der natürlich also heute schon eine große Rolle spielt in vielen, in der Kultur immer eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass Reckwitz auch ein bisschen Leute bedient, die eine narzisstische Kränkung darüber haben, dass sie im System die Routinearbeit machen müssen. Das sehe ich dann ganz deutlich. Und das sind ganz schön viele, die Angst haben davor, dass Veränderung eintritt, weil die Macht haben heute die Leute, die Routinearbeit machen, die also brav im Hamsterrad sich drehen und nicht die, die versuchen, einen anderen Weg zu gehen und was Neues zu unternehmen.
Gibt es denn Leute, an denen Sie besonders zeigen können, was es heißt, andere Wege zu gehen?
Also ja, ich denke schon. Also es gibt das berühmte Übervater-Thema Jobs natürlich, Steve Jobs, und zu Recht,
weil er Apple-Gründer,
der Erste, der verstanden hat, dass Industrie, also die Industrieproduktion, zu der er noch gehörte mit seinen Computern und später mit dem iPhone, etwas ist, was nur die Grundlage ist des Interesses der Menschen. Also man will Massenprodukte, aber man wünscht sich sozusagen die Individualisierung. Das wäre zum Beispiel auch dieser Rucksacktrip in den Himalaya. Ja? Aber das war 1984, als der Macintosh auf die Welt kam, von Apple noch ein ferner Planet. Der hat verstanden, dass dieses I, dieses I, eigentlich für Individualität steht, steht nicht für Internet. Das waren die Motive, um Apple zu gründen. Und individualisierte Anwendung zur Selbstverwirklichung ist die große ökonomische und ich glaube auch gesellschaftliche Kraft des 21. Jahrhunderts.
Was heißt denn das konkret für die Arbeitswelt? Was hemmt sozusagen diese Individualisierung auch in der Arbeitswelt durchzusetzen? Also es wird ja immer mit ganz viel von Start-ups geredet, von kleinen Einheiten, die was entwickeln und dann hoffen, von einem großen Konzern viel Geld zu bekommen und die Produkte dann an den Markt zu bringen. Und eigentlich gibt es das doch schon.
Im Grunde genommen hemmen wir uns selbst, weil wir Angst haben, selbstständig zu werden und mehr Verantwortung tragen zu müssen. Weil wir Angst haben, dass wir keinen Chef mehr haben, der uns einfach sagt, wo es lang geht, der uns die Probleme zum Teil auch abnimmt und der Böse ist, wenn es schief geht. Ja? Also es geht um Selbstständigkeit natürlich auch in der Tätigkeit und in der Arbeit. Und das mögen Leute im Grunde genommen nicht. Wir sind auch nicht so erzogen. Wir sind dazu erzogen, mitzumachen. Wir sind erzogen, uns anzupassen. Wir sind Mitarbeiter, das heißt, wir arbeiten sozusagen mit dem Chef mit in einem Unternehmen, aber wir tun eigentlich, was er sagt. Und jeder versucht herauszukriegen, ob das richtig ist, ob man dem folgen kann. Und Individualismus ist etwas anderes. Das würde bedeuten, dass Talente in einer Organisation, die wesentlich loser und autonomer für den Einzelnen funktioniert, als das, was wir heute kennen, so zusammenarbeiten wie idealerweise in einer guten Anwaltssozietät oder in einer Genossenschaft. Und nicht mehr in einer strahlen Hierarchie, auch in einer flachen Hierarchie, die so tut, als ob sie flach ist. Da gibt es ja auch viele Rucksacktouristen sozusagen im Himalaya in den Unternehmen, die so tun, als ob sie antihierarchisch sind. Tatsächlich haben sie eben andere Autoritäten, die sie anbieten. Innovation bedeutet im Grunde genommen die Fähigkeit, sich auch gegen das zu stellen, was da ist. Widerstand zu leisten ist zum Beispiel ein innovativer Schritt per se. Denn wenn Sie was Neues vorhaben, dann stellen Sie sich damit automatisch gegen das, was etabliert ist und da ist. Und dann wird es in der Regel nicht lustig. Ja? Also niemand erwartet, dass er freudig sagt, kommt mal rein und macht doch mal mit, ja? Und zeigt uns mal, wie es anders geht. Das behauptet man. Aber wenn es soweit ist, zeigt sich die Bürokratie und die Organisation als das, was sie ist, eigentlich nicht veränderungsfähig.
Organisation und Innovation sind Widersprüche?
Ja. Es gibt keine innovationsfreundliche Organisation. Das ist Quatsch. Das steht zwar in jeder Organisation, mit jedem Unternehmen behauptet zunächst mal, es ist innovationsfreundlich. Das kann es gar nicht sein und das muss es gar nicht sein. Eine Organisation gibt es deshalb, um bestimmte Dinge regelmäßig routiniert abzuwickeln. Und eben nicht, um das Neue ständig reinzuholen und sich irritieren zu lassen. Was die Organisationen aber lernen müssen, ist diese Mehrdeutigkeit, um die es heute überhaupt geht. Wir reden über Vielfalt, wir reden über multikulturelle Gesellschaften, wir reden über offene Gesellschaften. Aber was ist eine offene Organisation? Eine offene Organisation ist eine, die es erlaubt, seine Alltagsarbeit zu machen, aber auch Innovationen und Talente nach vorne zu schieben und die sogar positiv zu diskriminieren, also nicht gleich zu behandeln mit denen, die die Routinearbeit machen, um weiterzukommen, um allen zu nützen. Und das tun wir natürlich nicht.
Aber wie wollen Sie das bei einem Industrieunternehmen organisieren? Da gibt es ja schon Teams und manchmal gibt es sogar, zum Beispiel bei der New York Times gab es mal so einen Innovation Report, wurde der auch genannt. Mhm. Und da wurden 7 Leute freigestellt, die ein halbes Jahr lang machen konnten, was sie wollten. Daraus ist eine komplett neue Digitalstrategie gekommen, die unglaublich erfolgreich ist.
Ja. Also es muss im Grunde genommen schon jemanden geben an der Spitze, ja, einen Leader, der sagt, ich schieße diese Leute frei. Ja? Ich schaffe Platz dafür. Es gibt Berater, die nennen das sogar einen Bunker errichten für Talente, ja? Damit die nicht vom Mittelmaß, vom mittleren Management gefressen werden, was ja in jeder Organisation letztlich der Fall ist, wenn Leute was Neues machen wollen. Also man muss sich im Grunde genommen einen Schutzraum bauen und in diesem Schutzraum agieren dann Leute, die tatsächlich wie Unternehmer denken, die selbstständig denken und frei denken können und dann guckt man sich die Resultate an, aber man prüft sie nicht ab wie ein Lehrer, es ist nicht mehr so hierarchisch, sondern die können selber entscheiden, ob das funktioniert. Deshalb nenne ich eigentlich die Innovatoren im Management nicht mehr Manager, sondern Ermöglicher. Das sind Leute, die bereit sein müssen, auch in die zweite Reihe zu gehen und nicht alles zu wissen, sondern zu sagen, ich habe Leute, die können das total gut, aber ich muss jetzt die Bedingungen schaffen, damit die das auch auf die Piste kriegen. Das ist das, was wir zunächst in den Organisationen brauchen.
Aber wir kennen ja eher alte Typen der Innovatoren, könnte man sagen, also der klassische Held, der Prophet und sowas. Wie steht es denn mit denen?
Naja, das sind die Archetypen der Innovation im Westen. Ja? Der Held, das ist ein Typ, der kommt dann und reißt alles nieder. In Wirklichkeit ist es immer dieselbe Geschichte. Der Junge erschlägt den Alten, um seinen Platz einzunehmen. Da geht es nur um Macht. Dann gibt es den Propheten. Davon haben wir in unserer Zeit natürlich auch wieder jede Menge. Das sind eigentlich Ideologen, Dogmatiker, die wissen, wie es geht. Und wenn man nicht ihrer Meinung ist, dann ist man ganz weit draußen. Dann kann man eigentlich im Grunde genommen überhaupt nicht mehr mitmachen.
Haben Sie ein Beispiel für einen Propheten?
Ja, also Propheten sind eigentlich die Leute, die sagen, es gibt nur ein Industrieland Deutschland. Etwas anderes gibt es. Es gibt nur Automobilindustrie und alles andere ist als Zukunft nicht vorstellbar. Ja? In der Politik sehen wir dann den Begriff alternativlos möglicherweise als etwas, was damit zu tun hat. Also das grundsätzliche Behaupten, dass alles andere als das, was ich gerade mache, falsch ist. Das ist Prophetie. Und das ist ein Weg, mit der mit Innovation nichts zu tun hat, sondern eigentlich mit diesen Utopien, die sehr, sehr gefährlich sind und immer konstruiert sind und nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben wollen.
Ich habe noch einen anderen Archetypen vor mir, habe ich mal bei Radio Bremen erlebt. Da ist mal jemand reingekommen, als neue Welle entstanden sollte. Da habe ich gesagt, hier machen wir alles platt, Typ Eroberer.
Ja, genau. Alles platt machen und dann im Grunde genommen völlig aufbauen. Das ist das, was die Revolution ist, die Unternehmensrevolution. Jetzt machen wir alles neu. Das ist völliger Quatsch. Man muss nicht alles neu machen, um innovativ zu sein. Man muss verstehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was da ist und dem, was man tun kann. Zukunft braucht Herkunft. Das ist im Grunde genommen etwas, was man auch im Unternehmen wieder verstehen muss. Und Leute, die alles platt machen, haben eigentlich nur eins im Sinn. Sie wollen die Beweise vernichten, dass das, was sie machen, gar nicht so großartig ist. Das sieht man immer wieder. Dann ist immer nach der Revolution vor der Revolution. Ja? Und das ist ein endloser Prozess, den man immer wieder beginnen muss und die Leute sind abgeleckt.
Okay, und letzter Typus, das Genie.
Das Genie. Das ist ein wunderbares abendländisches Modell. Das Genie verwechseln wir leicht mit dem Talent, aber die haben nichts miteinander zu schaffen. Ja? Ein Genie ist jemand, der sagt, ich bin vom Schicksal, von meiner Geburt her begabt. Und wenn ich begabt bin, weil ich das kann, kann ich das tun. Das ist im Grunde genommen der alte Glaube daran, dass eine höhere Macht uns lenkt und dass wir gar nichts anderes machen können. Ein Talent ist jemand, der hat, ja, eine Begabung für etwas, aber er entwickelt sie und er stellt sie auch sozial zur Verfügung. Das ist ein großer Unterschied. Also er denkt an jemanden, für den er dieses Talent anwenden kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch in der Grundtheorie vielleicht ein bisschen mehr betonen müssen. Talente sind Leute, die zwar persönlich arbeiten, Individualisten, aber sie nützen in ihrer Selbstverwirklichung immer auch den anderen. Ein starkes Ich macht ein starkes Wir. Das wäre eigentlich die Idee.
Talente fördern heißt, Ungleichheiten herzustellen, Freiräume herzustellen und sowas. Wie kann das in einem Unternehmen funktionieren?
Das kann dann funktionieren, wenn Unternehmen sich darauf einlassen, dieses Assoziationsmuster zu haben, dieses Sozietätsmuster zu haben. Einfach auch zu sagen, wir sind bereit, so gute Leute zu haben oder wir wissen, dass wir so gute Leute haben, dass wir Freiräume schaffen müssen. John F. Kennedy hat das mal formuliert vor mehr als 50 Jahren. Ich engagiere nur Leute, die besser sind als ich, die mehr wissen als ich, sonst muss ich keine Regierung bilden. Das ist ja völliger Quatsch. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist auch, was ein Appell ist an Leute, die Unternehmen führen. Ihr habt Leute, die besser sind als ihr selbst, im Sinne von dem, was sie tun können, was sie schaffen können. Und die eigentliche Aufgabe ist, die glänzen zu lassen, die nach vorne zu bringen. Und wenn man das tut, wenn man das mal verstanden hat, dann bewegt man auch etwas, dann macht man Mut dafür, dass man selbst etwas tun kann. Und dieses Selbsttun ist eigentlich der Kern dessen, was Innovation kann.
Aber normalerweise, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, da gibt es ein Organigramm und dann steht irgendwo, steht dann das Talent eingeordnet in dem Team im besten Falle oder in der Abteilung im schlechteren Falle. Mit einem klar umrissenen Aufgabenpaket, sagt man dann auch, das abgearbeitet werden kann. Ist da schon sozusagen in strukturellen Fragen innovationshinderndes Potenzial erkennbar?
Das sind Ansätze, es wird darüber geredet. Es gibt ja unglaublich viele Bewegungen zurzeit, New Work, alles Mögliche bewegt sich in den Unternehmen. Aber vieles davon ist auch Alibi, da muss man auch sehr vorsichtig sein, um die Leute zu beruhigen. Aber es gibt diese Grundunruhe, die ganz einfache Gründe hat. Die Leute sind besser ausgebildet als früher. Sie leben in einer Welt, in der die Ansprüche größer sind. Die materiellen Ansprüche haben viele hinter sich gelassen bereits. Und in einer postmateriellen Welt, oder zumindest einer postmateriellen Welt, in der man Ansprüche hat an Respekt, an Anerkennung, um das mit Maslow zu sagen, an Selbstverwirklichung, dann kommt der Tag, an dem man sagt, ich möchte auch frei darüber entscheiden, was ich tue und was ich arbeite. Das kriegt man nicht mehr aus der Welt. Ja? Und deshalb kann man das Problem nur vertagen, unterdrücken. Man kann es verhübschen, man kann es inszenieren, um es abzuschwächen, aber man kann es nicht mehr aus der Welt schaffen. Ich glaube, dass das die große Auseinandersetzung wäre zwischen dem klassischen alten Management, das ist es ja bereits, und dem neuen Leadership. Und auch der Selbstständigkeit der Leute, die wir heute noch Arbeitnehmer nennen und die bald Tätige werden, sage ich jetzt mal.
Ist es denn eine Aufgabe des neuen Managements oder des Leaderships, wie Sie es sagen, Irritationen in ein Unternehmen einzubringen? Eigentlich das, was normalerweise gerade vermieden wird?
Ja, das ist es.
Warum?
Aber Irritation nicht als Inszenierung, sondern Irritation im Sinne von brechen wir, zeigen wir euch mal, dass ihr mehr könnt, als ihr glaubt. Also ein guter Anführer würde in der Lage sein, Menschen das Gefühl zu geben und dann auch die Überzeugung zu geben, dass in ihnen mehr steckt, als das, was sie sich selbst zugetraut haben. Und die meisten Manager machen genau das Gegenteil. Sie desillusionieren die Leute, sie enttäuschen sie. Es gibt sehr viel Gerede heute über Soft Skills, über neue Werte, aber hinter diesen neuen
Leitbilder
stecken Leitbilder, ja? Dicke, schöne Folianten entstehen, Broschüren werden gemacht, Berater werden reich und es bringt den Leuten nichts. Und das muss man mal sehen. Und ich glaube, dass die einzige Geschichte, die wirklich funktionieren kann, ist die Selbstständigkeit tatsächlich zu fordern, einzunehmen und auch den, ich sage jetzt mal ganz bewusst, auch den Kampf dafür aufzunehmen, diese Selbstständigkeit in den Organisationen, aber auch extern zu führen und darauf zu bestehen, dass man autonom ist. Und dann bringt man was weiter.
Gehört dazu auch eine, sagen wir, Frustrationstoleranz in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite würde das ja bedeuten, im klassischen Management oder bei den Chefs einen absoluten Kontrollverlust. Also nach dem Motto, mach mal, ja, und zeig's mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Das wäre die eine Seite. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz andere Seite, eine Kultur des Scheiterns zuzulassen.
Ja, also ich fange mal von hinten an. Die Kultur des Scheiterns ist wichtig. Das Experiment war das, was die Moderne zur Moderne gemacht hat. Was den Fortschritt geschaffen hat, was auch den Wohlstand geschaffen hat, weil wir plötzlich angefangen haben, systematisch auszuprobieren, neugierig waren und es nicht dabei belassen haben, sondern versucht haben, ob es funktioniert oder nicht. Da ist das Scheitern ein ganz normaler Teil des Lernprozesses. Das muss man mal sehen. Perfektion ist grundfalsch. Also die deutsche Perfektion insbesondere ist etwas, was immer wieder in die Irre führt, weil wir uns immer enger und enger und engere und engere Korridore bauen, in denen es keine Spielräume und keine Freiräume mehr gibt. Und dann fällt einem natürlich irgendwann nichts mehr ein, weil kein Licht mehr reinfällt in diesen Tunnel. Das müssen wir aufbrechen. Ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Die zweite Geschichte ist, Manager haben die große Chance, mehr zu werden als die Gefängniswärter der Industrie. Da kommen die nämlich her und des Militärs. Die aufpassen, die kontrollieren, die anderen Leuten sagen, wo es lang geht. Ja? Manager haben die Chance, selbst Ermöglicher zu werden, das heißt Leadership zu leben.
Ja? Was heißt das genau,
Leadership? Leadership heißt eigentlich anderen Menschen auf die Beine helfen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, sie selbst zu sein. Und zwar nicht nur aus purem Altruismus, das ist nicht nur eine moralische Frage, es ist eine Frage der Effizienz, es ist eine Frage der Ökonomie. In einer Wissensgesellschaft geht es darum, dass man Originale produziert. In einer Wissensgesellschaft geht es um Originalität und Kreativität, nicht um Massenproduktion und um Routine. Also den Hamster brauchen wir nicht mehr, den Fleißigen. Ja? Das ist völlig unnötig. Wir brauchen Leute, die in der Lage sind, Probleme zu lösen. Eine Vielzahl personalisierter, individueller, kleiner Probleme zu lösen und diese Probleme nicht länger, wie das in der Industriegesellschaft der Fall war, zu verwalten, damit man einen Job hat, eine Aufgabe, einen Tagesablauf.
Das klingt alles total schön. An einer Stelle schreiben Sie dann, es ist Zeit, die wichtigsten Säulenheiligen der späten Industriegesellschaft zu entzaubern. Gemeinschaft, Solidarität und das Wir. Das klingt jetzt aber nach krudem Egoismus in der Gesellschaft.
Das ist Religionsstörung. Denn Solidarität bedeutet ja nicht, was es bedeuten sollte. Nämlich, ich weiß, dass wir in einer Art Risikogemeinschaft leben, auf die wir einander angewiesen sind, sondern bedeutet heute meistens Anspruchsdenken. Es bedeutet meistens, was kriege ich denn ab von den Solidaritätsteilen? Was heißt Gemeinschaft? Heißt Gemeinschaft das Ding, das Sicherheit stiftet? Oder bin ich jetzt einer von denen, die dafür sorgen müssen, dass diese Gemeinschaft solidarisch und wirksam wird? Bin ich ein Zivilgesellschafter oder bin ich eigentlich nur ein Empfänger von Wohltaten und Dingen, die mir nützen? Das ist ein Unterschied. Es geht also um die Frage, welche Solidarität meinen wir? Meinen wir eine mechanische Solidarität, wie das Dürkheim mal gesagt hat? Also eine, die sozusagen von selbst abläuft? Oder eine aktive, selbstbewusste Solidarität? Meinen wir eine Gemeinschaft, in der wir füreinander einstehen, weil wir verstanden haben, dass es wichtig ist, für andere etwas zu tun? Das gilt übrigens auch für Leute, die am Markt etwas präsentieren. Denn Markt ist Gemeinschaft und nicht Egoismus. Ja? Oder wollen wir eine Gemeinschaft, in der es nur Regeln gibt, die dann sagen, okay, das ist sozial, das ist nicht sozial und in Wirklichkeit ideologisch unterfüttert sind? Und wollen wir ein Ich, das selbstbewusst ist und eine Entscheidung treffen kann und eine Wahl hat? Oder wollen wir ein Ich, das untergeht, das sich reinkuschelt ins Team, ins Kollektiv, das mitläuft und mitmacht? Das sind die Entscheidungen, die wir heute treffen müssen. Es gibt immer eine gute und eine schlechte Seite. Wir müssen die guten Seiten sehen und die fördern. Selbstständigkeit fördern.
Ja, Selbstständigkeit fördern, mit Individualismus umgehen und sowas. Es hört sich mal an, als würden Sie sozusagen auf die jungen, hippen Klickarbeiter in den Internetcafés sitzen, die sich weltweit vernetzen und so weiter. Wie ist es denn mit den Bindekräften in der Gesellschaft, zu der auch Alte dazugehören, die in ihrem industriellen Berufsleben total viele Erfahrungen gesammelt haben?
Ich glaube, dass Innovation keine Angelegenheit von Jungen ist. Das wird total überschätzt. Ja, das ist so, Alte spielen ab 49 keine Rolle mehr, weil sie nicht werberelevant sind. Und schon lange vorher, ab 40, gehören sie zu den Leuten, die nicht mehr innovativ sein können. Das ist Quatsch, das ist falsch, das alte Heldenbild. Ja? Tatsächlich sind alte oder ältere Menschen, erfahrene Menschen, die in der Wissensgesellschaft extrem viel einbringen können. Ich glaube nicht an diese Folklore einiger Wissensgesellschaftstheoretiker, dass man sagt, Nichtwissen ist wichtiger als Wissen. Erfahrung, Know-how ist entscheidend dafür, dass man etwas aufbauen kann darauf und dass man auch Vorschläge machen kann, dass man andere Leute anregen kann. Die Jungen werden in der Innovation total überschätzt. Es gibt ein schönes Bild von David Landes, das ich im Buch zitiert habe, auch über den Take-off der Neuzeit. Das Mittelalter geht zu Ende, die Neuzeit kommt. Aber warum kommt die Neuzeit? Die Neuzeit kommt wegen einer ganz simplen Erfindung, der Brille. Plötzlich sind 40-Jährige in der Lage, noch etwas zu sehen. Das heißt, die Erfahrungen, die sie gemacht haben als Handwerker, als Künstler, als Intellektuelle, noch weiter zu treiben, noch weiter zu nutzen. Und dieser Zuwachs, dieser Mehrwert dieser Intellektuelle führt zum Take-off der Neuzeit. Ist eine großartige Geschichte.
Sie sagen, die Brille ist der PC der Renaissance.
Mindestens, genau.
Genau. Welche Art von Bildung braucht denn diese Wissensgesellschaft oder die innovative Gesellschaft?
Brauchen im Grunde genommen nichts Neues erfinden. Wir sollten uns nur an die Humboldtsche Bildungsreform des 19. Jahrhunderts halten. Die Ausbildung des Talents an und für sich. Lesen, Schreiben, Rechnen, Grundtugenden, erweitert um das, was man heute wissen muss natürlich.
Was muss man wissen?
Man muss wissen, dass man selbst auf der Welt ist, um etwas besser zu machen und um ein gutes Leben. Technologie in dem Maße, dass man damit umgehen kann. Eher Werkzeugwissen, eher das Mittel zum Zweck lernen, nicht den Zweck selber. Programmierunterricht halte ich für falsch. Programmiersprachen gibt es Tausende mittlerweile, die meisten davon sind überholt. Und Coden lernen bedeutet gar nichts. Es wäre viel, viel wichtiger, den Zusammenhang zwischen Informatik und der Anwendung von Informatik in der Kultur und in der Gesellschaft zu verstehen, als jetzt anzufangen, wieder etwas auswendig zu lernen, was ganz typisch deutsch ist übrigens. Dann kann man schon prüfen, schon kontrollieren, ob es richtig ist, aber man kann im Grunde genommen nicht das sehen am Ende, worum es eigentlich geht, einen selbstständigen, autonomen Menschen.
Wolf Lotter, vielen Dank für das Gespräch. Wolf Lotters Buch Innovation, Streitschrift für ein barrierefreies Denken ist in der Edition Körber erschienen. Vielen Dank für das Gespräch,
Wolf Lotter. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
In der kommenden halben Stunde reden wir mit einem der aufregendsten und lebendigsten Philosophen, die Europa kennt, in der Gegenwart, und zwar über einen Untoten. Der Untote, das ist Lenin, gestorben 1924. Untot natürlich wegen des Untergangs des Kommunismus, wegen des Untergangs der Sowjetunion. Aber der Denker, mit dem wir jetzt reden, versucht bereits seit 2 Jahrzehnten diesen Lenin irgendwie wieder zu erwecken. Herzlich willkommen, Slavoj Žižek.
Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin.
Ihr neues Buch steht hier, von Lenin heute. Von Lenin lernen ist ein bisschen die Frage. Das provoziert immer noch. Interessanterweise provozieren Sie damit aber nicht erst seit gestern oder so, sondern schon mindestens 20 Jahre eigentlich. Warum haben Sie vor 20 Jahren damit begonnen, Lenin wieder hervorzuholen?
Es ist ein anderes Lenin, nicht der offizielle Lenin. 2 Momente im Lenins Leben faszinieren mich. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, was machte Lenin dort an diesem Moment? Geht nach Schweiz und beginnt Hegel-Logik zu lesen. Und das brauchen wir heute. Wir sind so in einem Nullzustand, wir müssen ganz neu beginnen. Die Marxisten sagten immer, Philosophen haben Welt nur interpretieren, es kommt dazu, Welt zu verändern. Vielleicht sollen wir als gute Marxisten heute ein genaues Gegenteil bestätigen. Vielleicht versuchten wir im 20. Jahrhundert die Welt zu schnell zu verändern. Jetzt ist es ein Moment, die Welt neu zu interpretieren. Was geschieht heute? Was ist in China? Neukapitalismus, noch immer Kommunismus. Was entsteht mit, das ist das wirkliche Schrecken für mich, diese Perspektive einer Direktverbindung von unseres Denken, Hirn und digitalen Maschinerie. Sind wir nach allem diesem noch immer dieselben Menschen? Gibt es eine posthumane, posthuman Kultur und so weiter? Wir leben in einem Moment, wo auch für die Fragen des alltäglichen Lebens die Antworten zu finden, brauchen wir Philosophie. Das liebe ich im Lenin. Und zweitens, der alte Lenin, der ganz verzweifelt war, nur, sodass ich nicht zu viel spreche, nur ein Detail. Sie kennen wahrscheinlich alle Lenins Testament, wo er sagte, Genosse Stalin sollte sein Post verlieren. Aber was interessiert mich ist, was ist Lenins Argument dort? Nicht Stalin hat eine falsche politische Linie, sondern Stalin hat keine guten Manieren. Er ist zu brutal. Was eine Obsession Spät-Lenins mit Zivilisierung, gute Manieren und so weiter. Heute in Donald-Trump-Ära brauchen wir das.
Ja, okay, also 2 Lenins haben Sie jetzt kurz genannt, die Sie interessieren für die Gegenwart, für jetzt, jetzt, jetzt. Bevor wir weitergehen, nochmal auf Lenin eingehen und auf Ihren Blick auf die Gegenwart, muss man vielleicht ganz kurz nochmal ein bisschen was zu Ihrem Weg sagen. Sie sind einerseits sehr, sehr, sehr bekannt, weil Sie seit vielen Jahrzehnten unzählige Bücher schreiben, auf unzähligen Konferenzen Vorträge halten. Manchmal werden Sie als Philosoph charakterisiert, manchmal als Psychoanalytiker, weil Sie von Freud und Lacan...
Manchmal als Zia-Provokateur auch.
Ja, ich bin genau, alles. Genau, alles Mögliche. Also jedenfalls eine in verschiedenen Medien, auch natürlich in allen Ecken des Internets, Prominenz, Denkerprominenz. Auf der anderen Seite muss man vielleicht mal daran erinnern, Sie sind aufgewachsen und groß geworden und politisch sozialisiert in Slowenien. Das heißt, im Regime des Kommunismus vor 89. Im Zusammenhang mit dem Fall der Mauer, als die Demokratisierungsbewegung auch in Slowenien begann und das Jugoslawien zerfallen ist, haben Sie sogar eine Präsidentschaftskandidatur mal angetreten. Also war das 1990 oder wann?
90.
Das heißt, Sie kennen das Innere des kommunistischen Regimes und Sie kennen jedenfalls die Bewegung, die 89 gewesen ist.
Ja.
Eigentlich macht das doch noch intensiver, eigenartiger, dass Sie ausgerechnet auf Lenin zurückgehen, oder?
Erst zu diesen Jahren. Was mich in Spätjahren des jugoslawischen Sozialismus so fasziniert hat, und darüber sprach ich ganze Zeit, das wird mein Trauma, ist, wie eine Ideologie kann ganz gut funktioniert, ohne dass diese Ideologie ernst genommen ist von Untertanen. Man muss nicht glauben in eine Ideologie, aber dennoch diese Ideologie funktioniert perfekt.
Also das Regime ist intakt.
Ganz zynisch.
Die Ideologie wird überall gelehrt, in der Zeitung, in der Schule.
Hier gehe ich bis zum Ende in diesem Paradox. Nicht eine Ideologie kann gut funktionieren, auch wenn die Leute nicht sie ernst genommen, sondern eine Ideologie muss nicht ernst genommen, um gut zu funktionieren. Einige meiner Freunde haben ihre Parteinomenklatur Post verloren, weil sie die Ideologie jugoslawischen Selbstverwaltung zu ernst genommen haben.
Okay, das müssen Sie erklären. Also die Ideologie funktioniert.
Die zynische Distanz das war eingegriffen.
Genau, also so Witze erzählen oder so etwas. Oder,
Nein. Es war, wer verfeinert? Okay, vielleicht einige von Ihnen kennen das. Ich habe hier eine Altgeschichte, die ich immer wiederhole. Meine Lieblingsgeschichte über der Founder von Quantumphysik, Niels Bohr. Hm? Diese Geschichte, er hat eine, wie sagt das man auf Deutsch, Horseshoe über.
Ein, nicht Pferdeschuh, sondern...
was man an Fuß des...
Hufeisen, ein Hufeisen.
Ja. Und das ist natürlich in Mitteleuropa wie eine Superstition, wie eine... die böse Geister können... Okay, ein Freund fragt ihn, aber du bist ja ein Wissenschaftler, du weißt, dass das eine... warum hast du das? Und ich weiß sehr wohl, dass das nicht wahr ist, aber dennoch... Ich glaube an magische Kraft nicht, aber Freunde sagten mir, das funktioniert, auch wenn man an das nicht glaubt. Und das ist Ideologie heute. Wir sprachen von Demokratie, von Rechtsstaat. Leute glauben nicht an das, aber das funktioniert. Und ich finde das, wenn wir zu Marx zurückkehren, schon bei Marx, Fetischcharakter der Ware. Die Alltagskapitalisten glauben nicht an Magie und so weiter. Aber das ist die größte Marx-Intuition dort. Ideologie ist nicht in unserem Denken. Ideologie ist in unserem Handeln. Wir können ganz aufgeklärt sein. Wir wissen ja, das ist nur Fetisch. Ich nehme nicht das ernst. Aber dennoch, in meiner gesellschaftlichen Aktivität handle ich, als ob ich daran glaube.
Okay. Und wenn das Ihr Blick ist auf ein totalitäres kommunistisches Regime, ja. Was ist dann 89 passiert? Was ist da? Da ist ja was in Bewegung geraten.
Das jugoslawische System war schon so zynisch, dass nicht Großes hat dort passiert. Nein. Für uns in Slowenien war es. Wir waren nicht wie. Ich soll nicht beleidigen. Es gab ein Mythos, dass die Ostdeutschen gehen nach West und dann Pornografie und Bananen und so weiter. Das ist wahrscheinlich ein rassistisches Medienmythos.
In Deutschland waren es nur Bananen.
Nur in Westdeutschland.
Ja.
Nein. Ich will sagen, dass ich finde hier ein anderes Moment sehr interessant. Als ob wir eine Melancholie haben für gutes, altes Totalitarismus, wo man noch immer von einer äußeren Instanz kontrolliert werden und so weiter. Aber was ich wirklich schrecklich finde, ist, dass heute im Westen selbst gibt es neue Modelle von Kontrolle, wo wir kontrolliert, reguliert sind, ohne es zu wissen, durch Digitaltechniken und so weiter und so weiter. Und das finde ich so schrecklich heute. Deshalb finde ich Dinge wie Wikileaks und so weiter, Analysen von Google, so wichtig sind. Wir sind heute im freien Westen kontrolliert und reguliert, manipuliert, gerade wenn wir denken, jetzt sind wir frei. Das ist Ideologie heute. Zum Beispiel, man kann nicht ein permanenter Job bekommen, man ist, wie kann das, Prekariat. Und die Ideologie sagt uns, das ist wunderschön. Du bist nicht entfremdet, du kannst jedes zweites Jahr sich wieder gebauen, wieder erfinden und so weiter.
Also die Ideologie sagt, du bist frei, du kannst dich selbst gestalten, du bist ein Unternehmer deiner selbst.
Ja, das fasziniert mir, das ist Ideologie heute. Wir leben in einem absoluten ideologischen Zeit heute. Deshalb denke ich, Vereinigten Staaten sind viel interessanter als China, weil in China die chinesische Macht, es ist klar, dass das ein autoritäres Staat ist und so weiter und so weiter. Aber in Vereinigten Staaten, dort muss man ideologische Mechanismen interpretieren.
Ja, also wir kommen zurück auf Lenin, bleiben jetzt aber noch mal kurz bei Ihrem schweifenden Blick durch die Gegenwart. Ideologie, habe ich verstanden, das ist eine liberale Ideologie, die Sie da in den Blick nehmen, oder? Also könnte man die nennen.
Ja.
Eine Ideologie, die sagt, du bist frei und trotzdem sind wir kontrolliert durch verschiedenste Techniken. Ist es nicht trotzdem ein Unterschied, ob diese Ideologie durch Gewalt gestützt wird, wie vor 89 auf der einen Seite des eigenen Vorhang oder nicht? Also ist das nicht unfair?
Nein, nein, absolut. Aber was ich denke, um sehr kurz zu sagen.
Also ja, es ist ein Unterschied, ob Sie Gewalt haben.
Mein Gott, ich war so etwa wie ein Dissident. Ich habe keinen Job für einige Jahre in den 70er Jahren. So, absolut. Aber dennoch, was mich fasziniert, ist, dass gerade dieser Faktum einer äußeren direkter Kontrolle war viel besser für unsere Freiheitserfahrung. Ich liebte nicht jugoslawische Regime, aber es war so Soft-Totalitarismus. Es gab Privatnischen, es gab eine gewisse öffentliche Freiheit, um die Dinge zu funktionieren und so weiter und so weiter. Und ich bin hier sehr Pessimist. Mein Pessimismus ist, dass das Beste für Denken und auch für Kunst ist ein Soft-Totalitarismus. Hard-Totalitarismus, nein, das geht nicht.
Okay.
In Nordkorea gibt es keine Philosophie und so weiter. Aber sehen Sie zum Beispiel Polen, Sowjetunion. Ich habe in einem Freund von Andrei Tarkowski gesprochen.
Polen wann? Also welches Polen meinst du?
Polen, Wajda. Zum Beispiel Andrei Wajda. Alle seine guten Filme hatte er in kommunistischen Polen gemacht.
Okay.
Seine späteren Filme sind kommerzielle, billige, national-epiken. Tarkowski. Am Ende war er ganz depressiv. Er sagte, mein Gott, es war eine Repression, aber Filme wie Stalker könnte ich nur in Sowjetunion machen. Im Westen könnte er das nicht machen. Das ist eine sehr traurige, traurige Sache. Und ich in meinem Werk, ich liebe diese traurige, schreckliche Überraschungen. Zum Beispiel, Sie sagen, Kommunismus funktioniert nicht. Ich sage, ei, ei, ei. Es gibt ein Land, wo Kommunismus in formalen Sinne, kommunistische Partei hat alle Macht, perfekt funktioniert. China in letzten Jahrzehnten. Wissen Sie, was China gemacht hat? In ganzen Menschengeschichte kenne ich nicht einen solchen wirkliches, um auf Deutsch zu sagen, wirtschaftlichen Wunder. Solche explosive Entwicklung
des kapitalistisches Wirtschaftswunder.
Ja, aber, jetzt kommt mein Trick, aber das könnte nicht geschehen ohne die Führung der kommunistischen Partei.
Ja.
Durch ihre Manipulierungen und so weiter und so weiter. So, und das macht mich, um klar zu sein, wirklich traurig.
Ja.
Diese Kombination des sehr wilden, brutalen Kapitalismus mit autoritären Kommunismus. Die Linke hassen zwei Dinge. Auf der anderen Seite diesen Wildkapitalismus, auf der anderen Seite autoritäre Macht.
In China
waren wir eine Kombination und es funktioniert. Und ich denke, es ist nicht nur China. Es gibt eine globale Tendenz in diese Richtung heute. China first, Amerika first, Russia first. Dieser neuautoritäres Kapitalismus.
Ja.
Und deshalb, das ist meine vielleicht Utopie. Liberale Erbschaft, das ist eine große Sache. Aber nur durch eine neue Linke kann, was groß in Liberalismus war, gerettet sein.
Ja. Also, was ich verstehe, ist, dass Sie auf der Suche sind nach Werkzeugen für die Linke heute. Ich verstehe Ihren Blick auf die Gegenwart.
Ja.
Ich habe in Erinnerung, oder wir haben gerade noch mal gehört von Ihnen, dass Sie diesen dissidentischen, in Slowenien dissidentischen, in Jugoslawien dissidentischen Hintergrund haben, Geschichte haben. Was ich bis heute nicht verstehe nach vielen Jahren ist, warum Sie ausgerechnet zu Lenin greifen. Also wie gesagt, seit mindestens 20 Jahren. Gerade schon kurz erzählt, 2001 haben Sie eine große Lenin-Konferenz in Essen gemacht, um diesen Untoten, um diesen Zombie wieder zu entdecken, diesen Lenin. An dem historischen Lenin kann Ihnen nicht gelegen sein. Aber das können Sie vielleicht mal ganz kurz ausschließen. Lenin und Terror, damit haben Sie nichts zu tun.
Ich will evozieren diesen, wie heißt das, diesen, in Amerika sagt man das Fifth Amendment. Ja. I prefer not to answer, because the answer may incriminate me.
Okay, dann kann ich aber kurz, ja, verstehe ich, aber dann muss ich kurz berichten, dass Ihre Einleitung in dieses Buch gegliedert ist in die Trias von Erinnern, Wiederholen,
Freud,
Durcharbeiten.
Ja?
Genau, inspiriert von Freud. Sie sind Psychoanalytiker, gerade schon gesagt. Und das ist ja, wie soll ich sagen, eine äußerst elaborierte Weise, nicht Lenin einfach zu reproduzieren oder sowas in der Art.
Wiederholen in Kierkegaard-Sinne. Das heißt, was Lenin versucht hat, aber hat Sie ganz gescheitert.
Genau, Sie erinnern sich, zum Erinnern gehört auch die Erinnerung an die Toten, die das von Lenin ins Werk gesetzte Sowjetreich produziert hat.
Absolut.
Genau.
Und auch ich bin hier.
Das bringt mich dazu zu sagen, Sie haben mit Terror zunächst mal nichts zu tun, aber es stimmt nicht ganz.
Nein, ich denke, okay, dass, was meint man mit Terror? Mhm. Natürlich bin ich gegen Massenterror, Verhaftungen und so weiter und so weiter. Aber zum Beispiel, wissen Sie, dass WikiLeaks schon an der Liste ist als eine Terrororganisation?
Ja.
Ich denke, dass um diese Digitalkontrolle zu zerbrechen, brauchen wir, okay, das Wort Terror mag hier provozierend sein, aber wir brauchen auch diese Geheimhackern, eine Elite-Organisation, um das zu zerbrechen.
Ja.
Wir haben keine Chance ohne Elite-Spezialist.
Ja, verstehe ich. Auch das verstehe ich. Aber warum Lenin? Warum Lenin? Warum nicht Marx? Warum nicht, keine Ahnung,
wer anders? Andere Dinge liebe ich am Lenin.
Warum wiederholen Sie seit 20 Jahren wie Lenin?
Weil Marx war für mich zu optimistisch und deterministisch. Marx war für mich mehr Idealist als Hegel. Marx glaubte an eine gewisse Teleologie. Es gibt eine nicht historische Notwendigkeit, sondern Möglichkeit, nächste Stufe, höhere Stufe, Kommunismus und so weiter. Und ich denke, dass ich bin mehr pessimistisch im hegelschen Sinne. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nur, dass das ist für mich die Grundfrage. Wir leben in einer gewissen liberal-demokratischen Gesellschaft. Alle Fundamentalismen sind nur Reaktionen auf das. Und wir haben eine ganze Serie von großen traumatischen Problemen. Ökologie, biogenetische Manipulationen, neue Formen von Rassismus und so weiter und so weiter. Die große Frage ist, kann man in liberal-demokratisch-kapitalistischer Weise mit all diesem fertig sein oder zumindest kontrollieren ein bisschen oder nicht? Ich denke nicht. Denken Sie nur an Ökologie. Wir brauchen neue globale transnationale Organisierungen mit sogenannten Flüchtlingen dasselbe, mit Biogenetik, alle Manipulierungen dasselbe. Und wenn nicht, ich bin nicht ein Determinist, ich sage nicht, das will geschehen. Ich sage nur, wenn die Dinge so weitergehen, wie sie jetzt gehen, sind wir so in 20, 30 Jahren in einer Katastrophe. Und Hollywood weiß das. Ich glaube an Hollywood, absolut.
Ja.
Hunger Games und so on. Hollywood immer wieder präsentiert uns mit einer Futurkatastrophe. Und ich glaube, Hollywood hat recht hier.
Ja, genau, das würde ich gerne unterstreichen, dass auch ich als das kommt auch gleich.
Ja.
Ich wollte nur kurz zwischendurch unterstreichen, dass auch ich als Ihr Leser glaube, dass Sie an Hollywood glauben. Also weil jedenfalls einige Ihrer interessantesten Textpassagen nehmen immer wieder Anstoß oder stoßen sich ab von Filminterpretationen. Und Alfred Hitchcock ist ja ein Leitstern Ihres Werks.
Aber man muss hier dennoch präzis sein. Die große Mehrheit meiner Referenzen auf Filme ist um die heutiges ideologisches Zustand zu analysieren. Im Hollywood findet man heutige Ideologie sozusagen im Reinzustand.
Ja.
Und das interessiert mich. Es gibt auch mega große Künstler und so weiter und so weiter. Aber dort bin ich mehr nicht so orthodox. Zum Beispiel, ich liebe sehr von Trier, Melancholia.
Lars von Trier.
Melancholia, Ende der Welt. endlich ein Film mit einer glücklichen, guten Endung, keine Menschheit auf der Erde und ja. so weiter. No, wirklich, Hollywood ist ein Wunder, einer perfekten ideologischen Maschine, aber nicht nur das.
Nicht nur das,
nicht
genau.
Nur das.
Gut. Also, ich verstehe nach wie vor den Blick auf die Gegenwart. Ich habe jetzt vor allem drei Riesenthemen gehört, die Sie umtreiben und die uns alle umtreiben ja. sollten. Ökologische ja. Fragen. Sie haben den Flüchtlingskomplex angesprochen, immer wieder digitale Kontrolle. Wir sind in einem Zeitalter globalisierter.
Nicht nur digitale, ja. sondern auch, das ist für mich das wirkliche Schrecken, diese direkte Verbindung unser Gehirn und die Maschinen.
Ja.
Weil das ist etwas Unglaubliches, weil unsere Elementarerfahrung von unserer Freiheit ist, ich bin hier, ich denke frei, Realität ist außen, dort. Aber mit direkter Verbindung interagiere ich direkt mit der Welt.
Ja.
Und es geht in beide Richtungen. Ich denke, es geschieht oder ich bin manipuliert, sodass Maschine kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und ich bin hier nicht ein Kulturpessimist. Oh, schrecklich, wir werden alle von Maschinen kontrolliert. Ich sage das, es ist eine ganz offene Situation. Ich weiß nicht, etwas post-human,
nachmenschlich, post-human
entsteht heute. Und was mich interessiert, deshalb liebe ich Filme als zweiter Teil Blade Runner 2049, wo eine Idee gibt es, dass Kapitalismus ist vielleicht strenger als Menschheit. Es ist möglich, dass wir nicht im vollen Sinne Menschen sein werden, aber Kapitalismus wird vielleicht überleben.
Ja, Sie sind Psychoanalytiker, Sie werden
nicht praktizieren.
Ja, ich nicht praktizieren, aber Sie arbeiten.
Glücklich für die Leute.
Sie arbeiten an der. Sie arbeiten an der Kur der Weltseele und der Gesellschaften. Also jedenfalls seit Freud bereits ist Psychoanalyse ja auch etwas, was sich mit der ja. Gesellschaft beschäftigt, ja. nicht nur mit individuellen.
Ja, ja. Deshalb sagte Freud Unbehagen in der Kultur.
Genau. Jedenfalls hoffte ich darauf, dass Sie mir nachsehen, dass ich wiederhole. Ich wiederhole eine Frage. Ja. Warum in dieser Gegenwart dann Lenin? Also eine der Sachen, die man sofort assoziiert mit Lenin, ist diese Frage, was tun? What is to be done? Auf Russisch weiß ich das nicht. Genau, also jedenfalls das, was er der Geschichte des Kommunismus hinzugefügt hat, die Frage nach der Organisation, ist das etwas, was Sie aus Lenin rausholen? Oder was sind die Sachen, die Sie da raussaugen?
Auch hier kann man von Lenin lernen, weil ich denke, dass, und das wird genau schrecklich klingen, okay, wir wissen heute, Realsozialismus ist nicht unsere Hoffnung. Auch
Nein.
die traditionelle Sozialdemokratie nicht. Aber es gibt noch immer diese Idee, Lokaldemokratie, lokale Selbstverwaltung, Community und so weiter und so weiter. Und ich denke, ich gab vor einem Jahr in Madrid einen Vortrag und der Titel war ein Plädoyer für bürokratischen Sozialismus. Das heißt, nicht Stalinismus für mich war gerade nicht das. Das Problem des Stalinismus war gerade eine ineffiziente Bürokratie. Deshalb gab es immer Säuberungen. In späten Jahren war Lenin wirklich besessen von diesem Problem. Das Problem ist nicht große Revolution, Millionen Leute an der Straße, das kann jeder Idiot machen. Das wirkliche Test einer Revolution ist, und Trotzki, obwohl ich nicht ein Trotzkist bin, wusste das genau. Was geschieht ein bisschen später, wenn ein gewisses normales Alltagsleben rückkehrt? Was geschieht sich im alltäglichen Leben? Und das ist die größte Scheiterung der Oktoberrevolution. Nach dem Bürgerkrieg und so weiter. Und das ist das Problem auch heute. Haben wir ein Modell, die Linke? Ich denke, dass die größte Tragödie heute ist nicht Trump und so weiter. Es ist sehr einfach, ein dieser moralisches Linksliberal-Kritik vor Trump zu sein. Aber haben wir eine Alternative? Sollen wir einfach ein bisschen mehr radikale Liberaldemokratie weitertreiben? Wenn eine radikalere Verwandlung notwendig ist, wie, was zu machen? Es gibt nicht eine linke Vision, ich sehe das nicht heute. Aber es ist notwendig, es ist unmöglich und notwendig. Das ist unser Problem.
Ist denn vielleicht ein Zug, den man bei Lenin lernen kann, auch der, dass der Mann so viel gelesen hat? Das würde mich vielleicht gegen Ende noch mal interessieren. Einerseits ist die zentrale leninistische Frage vielleicht die nach dem Was tun. Auf der anderen Seite, bevor er was getan hat, hat er sich ja erstmal zurückgezogen und Hegel gelesen sehr lange und versucht eben die Gegenwart zu verstehen.
Ja, aber dennoch muss ich sagen,
die Welt, etwas Welt klar zu machen. Besser zu interpretieren, ja, auf eine Weise.
Ich bin nicht Leninist in diesem Sinne von einigen naiven Trotzkisten. Die sagen, wer nur Lenin 2-3 Jahre länger gelebt hat und dann ein Pakt mit Trotzki. Und was dann? Als ob dann in diesem Fall eine große sozialistische Demokratie. Nein, Lenin hat, wenn auch nicht direkt Stalinismus ermöglicht, den Platz offen gehalten für Stalinismus. Stalinismus ist eine Konsequenz. Eine mögliche, aber dennoch eine Konsequenz von dessen, was Lenin gemacht hat. Und das absolut radikal müssen wir denken.
Okay. Was Sie schreiben, ist, Sie würden gerne Lenin wiederholen in dem Möglichkeitsraum, den er geöffnet hat.
Ja.
Was sind denn so Möglichkeiten? Können Sie da vielleicht gegen Ende noch mal fantasieren, was für Möglichkeiten es gibt, Raum?
Nein. Hier bin ich ein orthodoxer Marxist. Nicht ideale Möglichkeit, sondern was sind die großen Probleme heute? Und ich sehe als die einzige Lösung diese Probleme, und man muss hier ganz vergessen von Kommunismus im Sinne Sowjetunion und so weiter, aber ein gewisser Kommunismus. Ich liebe nicht das Wort Sozialismus, weil heute ist jeder. Bill Gates ist ein Sozialist, Steve Jobs, alle sind Sozialisten heute. Die Probleme, die wir heute haben, Biogenetik, es muss eine gewisse Weise sozialisiert sein. Ökologie, dasselbe. Man kann nicht an die Ebene von Nationalstaaten das lesen. Es muss eine globale Kooperation entstehen und so weiter und so weiter. Und ein anderes Paradox, wenn ich gesagt habe, bürokratischer Sozialismus. No? Ich habe niemals verstanden diese populär linke Idee, ich will in einer kleinen Gemeinschaft leben, wo wir über alle Dinge gemeinsam diskutieren. Das ist schrecklich für mich. Was? Jeden Nachmittag muss ich diskutieren, wo wir Wasser bekommen, Elektrizität, bla bla. Ich wollte eine gute Entfremdung. Im Sinne, es gibt half unsichtbare Staatsmechanismen, die all das machen. Und ich will meine Bücher lesen, wie Sie gesagt haben, und meine Bücher schreiben und Filme gesehen und so weiter und so weiter. Ich denke, das ist, was wir heute rehabilitieren sollen. Ganz ernsthaft. Eine gut funktionierende Staatsbürokratie.
Eine gut funktionierende Staatsbürokratie. Wir müssen das jetzt so als Schlusswort nehmen, in der Tat. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass Sie das auf Deutsch gemacht haben.
Ja, aber und, es gab einige kleine Probleme. No? Genau. Wie Stalinisten sagen, no? Stalinisten sagen, es gibt immer große Erfolge in der Sowjetunion, aber es gibt einige Saboteure und so weiter. Und so ist mit meiner deutschen Sprache. No?
Auf der Suche nach der guten Entfremdung. Slavoj Žižek über Lenin. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke.